ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los. Meine sehr verehrten Damen und Herren im Stadion, wir freuen Sie. Judith, das gibt's nicht. Also nochmal, Konzentration, meine lieben Damen. Das lassen wir drin. Das ist der Podcast der Outtakes.
Genau.
Meine Damen und Herren im Stadion, wir freuen uns, denn alles andere wäre grammatikalisch absolut falsch, heute begrüßen zu dürfen Judith Rackers
und Ariana Barbory.
Es ist fast nichts schiefgegangen heute.
Fast nichts.
Fantastisch. Ja, Judith, herzlichen Glückwunsch. Aber was ist denn heute los mit mir? Ich wollte sagen, herzlich willkommen. Es ist Freitag, Judith. Es ist auch in meinem Kopf Freitag. Ich wollte sagen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Barbory und Rackers. Wir orgeln hier jeden Freitag in der ARD Audiothek exklusiv das Alphabet durch. Das heißt, in jeder Folge widmen wir uns einem Buchstaben des Alphabets. Wir sind mittlerweile angekommen bei H und haben letztes Mal sage und schreibe einen Begriff geschafft, weil unsere Redaktion uns immer so kleine nette Begriffe vorbereitet, die wir dann abwechselnd ziehen und uns darüber unterhalten. Das hat letztes Mal nur mittelgut geklappt. Wir haben ein kleines bis schweres Redeproblem, du und ich.
Richtig, und wir wurden dieses Mal wirklich von der Redaktion jetzt gerade direkt im Vorfeld der Aufnahme nochmal angehalten. Du, jetzt mal ein paar mehr Begriffe, ne? Und ich bin wirklich gespannt, ob wir das schaffen, weil, und das ist ja das Schöne, ja, wir kommen von Hölzken auf Stöcksken,
ja,
und haben einfach Spaß beim Reden. Und eigentlich, ganz ehrlich, oder, geht es doch auch im Podcast darum?
Ja.
Dass man sich einfach irgendwie, dass man Bock hat, sich auszutauschen und irgendwie assoziativ ist. Und deswegen habe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn wir nur einen Buchstaben schaffen. Oder beziehungsweise einen Buchstaben, mehr sollen wir ja auch gar nicht. Wenn wir nur einen Begriff schaffen pro Folge. Aber ich sage dir jetzt, welche drei ich habe. Dann sagst du mir, welche drei du hast. Und dann können wir uns darauf einigen, dass wir heute ganz, ganz viele schaffen, damit die Redaktion auch glücklich ist.
Wie, warte mal, oder? Das ist ja wie das Ende von einem Film verraten. Willst du wirklich die Begriffe auch schon so richtig revealen, wie die jungen Leute
ja,
sagen?
Ja, ich würde, wenn du jetzt mit Film den Vergleich machst, würde ich sagen, ich würde teasen. Ich würde teasen, welche Begriffe es alle geben könnte in der Folge, wenn wir uns nicht wieder verquatschen.
Ja, okay, dann leg mal los.
Ich habe heiraten im Angebot, Hygge und High Intensity Interval Training.
Ach du meine Güte. Okay.
Ich kann nichts für die Begriffe, die hier stehen. Nochmal. Was hast du?
Ich habe Hobbyhorsing, Hanf und Hüfthose. Guck mal, ich habe zwei Begriffe, die Hüfthose, Hüho, die hat zweimal H und Hobbyhorsing auch. Hoho, ha. Da haben sie sehr viele Hs untergebracht.
Ich finde es toll. Also ich finde, es sind wieder sehr unterschiedliche Begriffe.
Mhm.
Und bei einigen habe ich sofort das Gefühl, da will ich drüber sprechen. Bei anderen jetzt nicht so. Aber wir gucken einfach mal, wie es
Ich kann aber
läuft.
Mit allen irgendwie was anfangen. Willst du dir von meinen Begriffen einen aussuchen?
Ja.
Hobbyhorsing, Hanf oder Hüfthose?
Was glaubst du, was ich nehme?
Hobbyhorsing.
Ja!
Okay, ich habe es mir schon gedacht. Ich kann es ja mal ganz kurz beschreiben bzw. erläutern für diejenigen, und es wird sie geben, die sagen, was, worüber redet ihr da? Und wenn ich jetzt erkläre, was es ist, werden viele, glaube ich, immer noch denken, was, worüber redet ihr da? Weil es ist was, was manche Menschen, vor allem die es betreiben, natürlich als sehr, sehr ernst ansehen und andere wiederum sehr belächeln. Ich erkläre es mal. Und zwar, die Grundidee von Hobbyhorsing ist, dass man ein Steckenpferd hat, so wie man es vielleicht aus der Kindheit kennt, also wie so einen langen hölzernen Besenstiel. Links und rechts sind oft zwei Griffe und dann hat man da ein plüschigen Pferdekopf drauf. Und damit bewegt man sich dann, also wenn man das bei Kindern sieht, die machen das ja ganz genauso. Die lassen dann das Ding, die halten das links und rechts an den Griffen und lassen den Stiel quasi auf dem Boden schleifen und bewegen sich dann damit fort, so wie es ein Pferd machen würde oder wie man es im Pferdesport machen würde. Und beim Hobbyhorsing werden dann auch noch Elemente aus dem Pferdesport eingebaut. Das heißt, man läuft dann nicht nur langsam, mittel und schnell, sondern Schritt, Trab, Galopp plus zum Beispiel über Hindernisse rüberspringen. Oder man bewegt die Beine genauso, wie man es, wo kennt der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin Dressursport vielleicht aus, von Olympia. Wenn man Olympia guckt und die reiten da die Disziplin Dressurreiten, dann sieht man da zum Beispiel eine Traversale. Das heißt, das Pferd läuft so seitlich versetzt, vorwärts und so nach zur Seite hin. So würde man das vielleicht als
Vorwärtsbewegung, aber immer so einen Schritt wieder seitlich, dass es so diagonal geht, ne?
Genau. Und das machen Leute, die Hobbyhorsing betreiben, dann nach. Ja, es ist quasi, als würde man auf einem Pferd aus einem Holzstab reiten. Und die Menschen, die das betreiben, die sind auch in Vereinen, also finden sich da in Vereinen zusammen und nehmen die sehr ernst und haben auch ernste Intentionen. Es gibt richtige Wettbewerbe. Es gibt internationale Hobby-Horsing-Wettbewerbe, wo die gegeneinander antreten, wo es eine Jury gibt, die die dann bewertet. Und ich glaube, das war so in den letzten Jahren vor allem, dass Videos davon viral gegangen sind und ganz viele Menschen im Internet, vor allem so InfluencerInnen, sich darüber lustig gemacht haben und die nachgemacht haben. Und ja, es hat sich so ein bisschen wie so zwei Lager gebildet. Die einen, die sagen, das ist der größte Schwachsinn, das ist super kindisch, was macht ihr da, wie könnt ihr das ernst nehmen? Und die anderen, die sagen, das ist ein richtiger Sport, das ist auch eine Leistung, das so zu auszuführen und so zu erbringen. Und ich bin Hobbyhorserin oder Hobbyhorser. Das erstmal, um die Grundlage hier zu schaffen.
Ja, ich finde, das hast du sehr gut beschrieben. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen in Videos.
Live?
Aber ich habe die ganze Zeit, immer auch auf Instagram.
Mhm.
Und bei einer Bekannten, die haben das gemacht, glaube ich, zu ihrem 50. Geburtstag oder so. Da hat dann irgendwie die Truppe, ihre Freundin, haben da so eine Aufführung gemacht. Das war aber mit Augenzwinkern. Ne? Das war irgendwie lustig gemeint. Ja. Die haben dann auch so ihre Steckenpferde gehabt, weil die kommen irgendwie alle aus der Reiterszene und haben dann was vorgeführt. Aber da war, glaube ich, Alkohol im Spiel und die hatten Spaß ohne Ende. Und es war unfassbar lustig und so. Da habe ich es schon mal, also quasi im Freundeskreis gehabt. Aber ansonsten habe ich mich tatsächlich genau das immer gefragt, was du gerade Gott sei Dank mal endlich erklärt hast. Nämlich, nehmen die das ernst oder nehmen sie es nicht ernst? Weil ich immer dachte, das ist so eine Augenzwinkernummer. Das sind halt so, weißt du, so Horse-Girlies, wie wir das sind. Wir lieben Pferde. Wir haben irgendwie früher ohne Sattel auf den Ponys irgendwie über die Felder galoppiert und haben uns das irgendwie so erhalten und machen jetzt mit Augenzwinkern, weil das Pferd eben vielleicht nicht zu Hause ist oder weil man das auf einer Party auch mal machen will oder so, nehmen wir uns jetzt halt so ein Holzpferd, so ein Steckenpferd und machen damit irgendwas Lustiges. So augenzwinkernd, alles. Mhm. Ich wusste nicht, dass es da wirklich richtige Wettbewerbe gibt und das ernst genommen wird.
Ja.
Aber ich finde das interessant, weil es gibt ja in vielen Bereichen Sachen, wo man von außen denkt, das ist bestimmt lustig gemeint. Aber die nehmen das dann voll ernst. Darf ich dir ein Beispiel aus dem Hühnerbereich hier nennen?
Sehr gerne.
Es gibt, ja, du weißt ja, ich liebe nicht nur Pferde, ich liebe auch Hühner sehr. Und versuche ja auch immer, wo ich kann, Lobby für diese armen Tiere zu ergreifen, die so oft in Industriehaltung leben müssen. Und es gibt tatsächlich in der also im professionellen Hühnerzucht, Hühnerhaltebereich gibt es Krähwettbewerbe für Hähne.
Mm-hmm.
Also, und zwar ganz ernst gemeint. Also da kommen Hähne hin, also mit ihren Besitzern. Und dann wird geguckt, welcher Hahn, ich muss gerade überlegen, ich glaube, welcher Hahn am häufigsten kräht in einer bestimmten definierten Zeit. Und derjenige, der am häufigsten kräht, der hat dann am Ende gewonnen und dann gibt's eine richtige Medaille und eine Plakette und die nimmt sich dann der stolze Hühnerzüchter, die züchten dann auch richtig in diese Richtung, mit nach Hause und pinnt die dann in seine Vitrine. Also ich liebe Hühner, ja, und aber ich kann das nur mit Augenzwinkern betrachten. Ich finde das, ja, ich nehme zur Kenntnis, dass es ernst gemeint ist, genauso wie bei Hobbyhorsing, aber ich kann das nur mit einem Augenzwinkern, also wohlwollenden Augenzwinkern betrachten und sagen, ach Mensch, guck mal, was es alles gibt auf dieser Welt, ja? So richtig, Also reinversetzen, das selber so ernst zu nehmen, dass ich bei einem Hobbyhorsing-Wettbewerb jetzt teilnehmen würde, einen Ehrgeiz entwickeln würde, gewinnen wollen würde und ne, das als, ja, als Disziplin richtig, als Wettkampfdisziplin für mich selbst akzeptiere, das könnte ich, glaube ich, nicht.
Ich habe tatsächlich mal ein Video gesehen von einer, die Hobbyhorsing betreibt, die sich dann sehr, ich sage mal, echauffiert hat darüber, dass sich darüber so lustig gemacht wird. Und die wurde dazu interviewt, ja, wie sie das Hobbyhorsing denn so betrachtet und was das für sie bedeutet. Und die hat das halt sehr ernst gesagt, dass das für sie einfach eine Sportart ist und etwas, wo man sich tatsächlich auch messen kann, weil es da, wie das bei einer Sportart, wo man sich messen kann, so üblich ist, halt bestimmte Elemente hat, die in ihrer Ausführung eben mal besser und mal schlechter sein können. Das heißt, dieser sportliche Gedanke, dieser Wettkampfgedanke, dieser Ehrgeiz, der ist irgendwie so mit da drin. Ich glaube, dass es erst ab dem Punkt für Menschen lustig wird, wo halt dieser Besenstiel mit dem plüschigen Pferdekopf vorne dran ist. Weil man kennt ja zum Beispiel auch so Gymnastikwettbewerbe oder Turnen als olympische Disziplin. Und ich glaube, dass es da, also es wird bestimmt auch Leute geben, die das witzig und finden und mit Augenzwinkern sehen und sagen, ja, lustig, wie die da in ihren engen Glitzeranzügen auf dem Barren rumturnen. Aber man sieht ja, dass das eine unfassbare Leistung ist, wenn die da irgendwie ein Salto nach dem nächsten auf diesen Barren machen. Und da die krassesten Tonübungen, da würde man ja nicht auf die Idee kommen zu sagen, finde ich irgendwie lächerlich. Also ich finde, das ist ja schon, man sieht auch, was die für Muskeln haben und was für eine Disziplin dahinter steckt und so. Das ist ja schon beeindruckend. Aber in dem Moment, das gibt ja auch dieses, wo man dann so ein langes Flatterband hat, ne? Kennst du das?
Daran denke ich auch gerade.
Es tut mir so leid.
Daran denke ich auch gerade.
Jeder, der das betreibt und gerade zuhört, ich sage überhaupt nicht, dass das lächerlich ist oder dass es deswegen keine ernstzunehmende Sportart ist. Aber wenn dieses Flatterband reinkommt, das ist halt, du hast gerade noch gedacht, mein Gott, das ist ja krass, was die mit ihrem Körper anstellen können. Und auf einmal ist da nur noch dieses pinke Flatterband und ich kann nur noch das Flatterband sehen. Und ich glaube, bei Hobbyhorsing ist es genauso. Wenn man sich da manchmal anguckt, was die für Bewegungen machen, da könnte man losgelöst vom Rest sagen, das ist wirklich beeindruckend. Also so sein Bein zu heben, so in der Luft zu schweben, so über eine so hohe Stange zu springen. Und dann kommt halt bei einer, keine Ahnung, sagen wir 21-jährigen oder meinetwegen auch 28-jährigen Frau oder Mann, ich weiß gar nicht, ob das ein geschlechterübergreifendes Hobby ist, aber wahrscheinlich schon, oder Sportart, da kommt dann auf einmal dieser Besenstiel mit diesem Plüschpferd vorne zum Einsatz und die Person hält es und sagt, das ist Tessa und sagt in die Kamera so ganz ernst und wir treten heute an. Ich muss lachen, es tut mir total leid, ich muss einfach lachen.
Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, mir geht es auch so, also ich finde es nicht lächerlich, ich finde nur, ich kann das nur mit Augenzwinkern, das ist ja ein Unterschied, ob du was lächerlich findest oder ob du selber mit Augenzwinkern daran gehen musst. Also ich finde es auf eine positive Art und Weise irgendwie witzig. Dieses Hobbyhorsing. Und das mit diesen Flatterbändern, dieses Kunstturnen, finde ich auch auf eine positive Art und Weise irgendwie witzig. Aber ich glaube, aus folgendem Grund. Weil ich das aus meinem eigenen Leben kenne, beides, und selber schon so oft Situationen hatte, wo ich das dann mit was ganz Witzigem verbunden habe. Also zum Beispiel dieses Steckenpferd, das hat man ja so als Kind gehabt. Mhm. Ne? Also ich hatte auch so ein Steckenpferd. Und deswegen verbinde ich das mit Spiele, also mit kindischem Spiel. Und das eben jetzt in Reinform und als Sportart, klar, das hat natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, aber aus meinem inneren Erleben ist das immer noch abgespeichert, als das ist ein Spiel, das ist lustig und deswegen, glaube ich, sehe ich auch die Sportart irgendwie aus dieser Warte.
Ja.
Und bei diesem Flatterband ist es so, ich weiß nicht, wie es dir ging früher in Sport, ich war sehr gut in Leichtathletik, aber ich war eine totale Nulpe in Gymnastik. Ich konnte noch nicht mal ordentlich eine Rolle rückwärts. Richtig. Fürchterlich, bin auch ganz
Judith,
ungelenkig
ganz
und so.
Blöde Frage,
und immer,
aber
wenn,
ganz
ich
kurz, was
dir.
Ist der Unterschied zwischen Gymnastik und Leichtathletik?
Hä?
Das ist für mich dasselbe.
Was? Nein, Leichtathletik sind diese typischen Disziplinen, also zum Beispiel Weitsprung, Hochsprung, Sprinten, Laufen, Kugelstoßen.
Ja,
das ist
ja
so diese.
Ich dachte, dass dieses so Turnen auf einem Barren oder so ein Salto machen, dass das auch Leichtathletik ist. Oder ist das auch Leichtathletik?
Nee, ich glaube, das ist Turnen.
Und Gymnastik?
Ja, Gymnastik ist, ja, ich weiß jetzt gar nicht ehrlich gesagt, wie so diese Oberbegriffe korrekt zu verwenden sind. Aber ich weiß, dass wir früher, also als ich klein war und in der Schule war, da gab es immer also Bundesjugendspiele, mhm, und da ging es dann um Leichtathletik. Und das waren so diese Disziplinen, die ich gerade genannt habe. Mhm. Das konnte ich immer, da hatte ich Spaß dran. Mhm. Das konnte ich richtig gut. Und dann gab es aber auch, auch bei uns im Sport, gab es immer, ich meine, das wurde auch so unterschieden, aber ich meine, das ist auch schon so lange her, Gymnastik oder Bodenturnen. Mhm. Und das waren dann diese Sachen, das konnte auf einem Barren stattfinden, weißt du, wo man dann so knickst und dann muss man das Bein so schwingen, rechts und links und rolle rückwärts. Und dann kam auch dieses Flatterband zum Einsatz in diesem Bereich Gymnastik und Turnen. Und ich musste damals, und ich war ja wirklich noch klein, ich musste jedes Mal lachen über mich selber. Wenn ich mir diesen Flatterband, weil ich immer dachte, jetzt kommt der Elefant, der sich nicht bewegen kann und wedelt wieder mit diesem Flatterband. Und weil ich konnte, also ich war immer schon schlecht, weil ich auch so lachen musste. Ich konnte auch die Rolle rückwärts nicht, weil ich musste schon lachen, wenn die Aufgabe kam. Weil ich dann immer schon wusste, wie das jetzt aussieht. Und ich glaube, aus diesem Erleben heraus, aus meinem eigenen, also mit diesem wohlwollenden Lächeln im Gesicht, gucke ich jetzt auch auf andere, die das machen. Ja, und nehme aber zur Kenntnis, dass es bei denen besser aussieht. Und wenn ich es so gut könnte, würde ich wahrscheinlich auch gar nicht lachen, wenn ich sehe. Also ich finde diese Turnerin, die mit dem Flatterband auf olympischem Niveau rummachen, finde ich sensationell.
Also ich glaube, dass man kann einfach nicht von Menschen erwarten, dass wenn ein Element, ein Gegenstand, irgendwas, was per se etwas Witziges ist und nichts Ernstes, dass wenn das irgendwo eingebaut wird, dass man dann die Sache als Ganzes aber ernst nimmt. Das funktioniert nicht. Das ist als meiner Meinung nach, als hätte man einen Krimi und der oder die Mörderin würde das Opfer mit einer Banane erschießen und sagen, Peng, und dann würde die Person tot umfallen. Ich kann dann einfach nicht sagen, ja, das soll halt jetzt gerade eine Waffe darstellen und die Person wurde jetzt erschossen. Genauso wenig, wie ich dann beim Hobbyhorsing ignorieren kann, dass da ein Kinderspielzeug im Spiel ist und ich einfach nicht sagen kann, gut, da ist jetzt dieses Plüschpferd mit drin, das ist aber hier trotzdem richtig harte Arbeit.
Ja, ja. Und ich sage dir, also ich habe neulich wieder so ein Erlebnis gehabt, da muss ich gerade dran denken, was heißt neulich, es ist auch schon ein paar Jahre her. Ich reite ja, ne, immer noch und ich reite Vielseitigkeit, also Springen, Dressur, Gelände. Also über Hecken springen, ne? Irgendwie ins Wasser raus, Matsche, also wie so Cross-Motorrad, aber auf dem Pferd. Also mit viel Matsche, viel draußen und so, ja. Viel Tempo, viel Springen und so weiter. Also Abenteuer, Adrenalin. Und ich wollte da an Wettbewerben teilnehmen und brauchte dafür wieder meine alte, ich sag mal, Turnierleistungsklasse. Und ich habe als junges Mädchen, habe ich so alle möglichen Scheine gemacht und also ich versuche es mal jetzt runterzubrechen auf ganz einfach, dass es jeder versteht, der auch nichts mit Reiten zu tun hat. Man braucht so bestimmte so Qualifikationen, so ein bestimmtes Punktesystem. Und das hatte ich irgendwie seit, weiß ich nicht, 30 Jahren nicht mehr benutzt. Wollte jetzt aber an Turnieren teilnehmen, wo ich Vielseitigkeit reiten kann. Und dann habe ich angerufen bei der FN in Waren und das ist also noch vor der digitalen Zeit gewesen, da gab es irgendwie keine Unterlagen mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich diese Qualifikation eben nochmal ablegen. Und habe mich dann angemeldet bei einem Reiterhof in der Nähe von Kiel, um diese Qualifikation nachzuholen. Und dann sagte man mir schon im Vorfeld, ja, also ich würde jetzt mich in den Sommerferien anmelden, da seien fast nur Kinder in diesen Kursen. Dann habe ich gesagt, ja, ist nicht schlimm, ist die einzige Zeit, wo ich kann. Also ich bin dann dahin und ich war die einzige Erwachsene und um mich herum waren, ich sag mal, 8- bis 14-jährige Kinder. Ja, und ich habe dann da mitgemacht und so und da musst du ja auch dann mal vorreiten nachher. Da gibt's dann also richtig Prüfer, die dann dir diese Prüfung abnehmen,
warst
ja,
du da,
Dressur und Springen.
Nur eine Frage, warst du da schon die Judith Rakers?
Ja, das war vor wenigen Jahren, das war vor, wann war das denn? Vor vielleicht 6, 7 Jahren oder so. Ja, also ich war, ja genau, und ich saß dann mit diesen ganzen Kindern. Aber du kennst mich ja, ich habe mir gesagt, ich will jetzt diese Qualifikation, mach das jetzt, mir egal. Aber pass auf, dann gab es folgende Situation. Als diese Prüfungsabnahme stattfinden sollte, also es war ja so eine Woche, wo du immer Theorie hattest, ne, und dann irgendwie auch so Reitstunden irgendwie, also du musstest jetzt nicht mehr so viel machen, aber bei der Theorie musstest du halt Anwesenheitspflicht sitzen. Und dann gab es ja, es war so wie so ein Mini-Turnier, wo dann die Richter gekommen sind und wo du dann vorspringen musstest, ein Parcours, und vorreiten musstest, Dressur. Mhm. Und nur wenn du das eben, wenn du dann eine bestimmte Punktzahl erreicht hast und eine bestimmte Note bekommen hast, galt es als bestanden und du hast halt die Qualifikation bekommen, um dann auch an Turnieren teilnehmen zu können. So, und weil das so viele Kinder waren und das alles so spielerisch sein sollte, war es so, dass die Richter wollten, dass man den Parcours, den das Pferd springen soll, dass man den einmal selber springen soll. Als Mensch ohne Pferd. Einfach auch nochmal, damit sich alles ein bisschen besser einprägt, weil du hast so 10 zur Hindernisse in einer bestimmten Reihenfolge, von der du anreiten musst. Und jetzt war es so, dass die ganze Reithalle voll war mit Eltern. Mit Eltern, die auch noch Freunde mitgebracht hatten. Verstehst du? Und ich kam da rein, dann standen wir da und dann sagte der Richter das. Und der guckte so die Kinder an und die Kinder alle so, ja, machen wir. Und ich stand daneben und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ich auch. Und dann sagte er so, ach, Sie reiten auch mit? Ich so, ja, dann müssen Sie das auch machen. Und dann habe ich gedacht, so habe ich so ganz kurz gedacht, war so eine Millisekunde, ist mir das jetzt peinlich vor diesen ganzen Leuten und Eltern? Habe ich gedacht, ja. Also die Antwort kam auch in einer Millisekunde. Mir war klar, es ist unfassbar peinlich werden würde. Aber ich habe gedacht, egal, ich will jetzt diese Qualifikation, ja. Ich will jetzt ja auch kein Theater machen. Ich mache das jetzt. Also bin ich mit einer Horde von 8- bis 12-Jährigen diesen Parcours ohne Steckenpferd, noch schlimmer, ja, gesprungen, was auch überhaupt nicht so einfach war, da, ja, also als erwachsener Mensch über diese Hindernisse rüberzukommen. Ich dachte, wenn ich jetzt auch noch hängen bleibe und dann dahin falle, ja, mit dem Gesicht
in den Sand.
In den Sand. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die da waren, ob das so viele waren, weil irgendwer wusste, dass ich dabei bin. Oder vielleicht war es auch so, die waren einfach da, um ihre Kinder zu unterstützen. Und haben dann gedacht, ah, guck mal, da macht auch eine Erwachsene mit, wie peinlich. Und sie haben vielleicht gar nicht gewusst, dass ich Judith Rakers von der Tagesschau bin. Aber ich habe das durchgezogen, weil ich wollte diese Qualifikation. Und wenn irgendjemand an diesem Tag bei diesem Reitturnier dabei war und jetzt diesen Podcast hört, dann würde ich mich sehr freuen über eine Information, was diese Menschen in der Gruppierung, mit der sie gerade an der Bande gestanden haben, gedacht haben, als sie sich dieses Schauspiel angeguckt haben.
Das ist so eine großartige Geschichte, Judith. Also ich hätte mir bis zum Ende noch vorstellen können, dass auf einmal Guido Kanz um die Ecke kommt und sagt, herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß oder versteckte Kamera oder wie
Stimmt.
das heißt. Das ist ja wirklich wie aus einem Comedy-Drehbuch geschrieben. Ja, aber du natürlich, so wie es sich gehört für dich als mein Spirit Animal und das, was dich ausmacht, hast du es natürlich durchgezogen. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet.
Ich hätte mir so gewünscht, dass du dabei gewesen wärst, weil
ich hätte
finde,
dich
peinliche Situation.
Getragen.
Ja, peinliche Situation zu zweit sind doch überhaupt gar
Sowieso.
Nicht mehr peinlich, oder?
Das
Aber
stimmt.
wenn du so alleine bist,
Absolut.
Das ist immer so ein bisschen.
Ja, ja du hast Hobbyhorsing quasi einmal live ausprobiert.
Ja, nur
und
eben
nur
ohne Steckenpferd.
Übrigens, weil du gerade die Kinder ins Spiel gebracht hast, und das finde ich krass, es gibt einen Pferdesportverband Hessen, wo der sagt, oder wo die Sprecherin sagt, dass man mit Hobbyhorsing in Vereinen auch Kindern ein Angebot machen kann, wenn kein Schulpferd da ist oder wenn es für das Kind gerade keinen Platz in der Reitstunde gibt, weil die Steckenpferde kann man oft genauso pflegen und die Kinder können dann viel davon lernen, bevor sie mit den richtigen Tieren in Kontakt kommen. Und ich muss zugeben, das mag jetzt gemein rüberkommen, aber auch da denke ich mir so zur Hälfte, super Idee und die andere Hälfte von mir muss dann einfach kurz lachen, weil ich mir vorstelle, wie alle anderen so ein Pferd anfangen zu striegeln und für den Unterricht fertig zu machen und die kleine Luisa Marie ein Steckenpferd bürsten muss und darauf dann durch die Halle trappt. Aber ist natürlich toll, wenn Kindern irgendwie in ihrer Freizeit was angeboten werden kann.
Ja, ich würde jetzt auch im ersten Moment denken, das ist nicht das Gleiche. Du willst als Kind, als Mädchen, als Junge, der anfängt zu reiten, ja genau den Kontakt zu dem echten Tier haben. Ne? Mhm. Und willst
und
irgendwie das Gefühl haben, da ist ein Lebewesen, was mit dir auch kommuniziert, körpersprachlich und so. Also darum geht es ja oft beim Reiten. Es geht ja gar nicht so um den Sport, um die Bewegung, sondern um die Interaktion mit dem Tier. Und die ist ja beim Steckenpferd nicht da. Aber da fällt mir auch wieder was ein. Ich habe eine Reportage gedreht, letztes Jahr. Und zwar, nee, dieses Jahr, glaube ich, genau. Da ging's
Wo
um
haben den, Sie dich rausgeworfen?
Ich musste nicht falsch im Springen. Ich glaube, es war am Chiemsee, als wir einen Bauernhof besucht haben. Und da sind wir halt so durch die Ställe auch gegangen. Und dann kamen wir zu einem kleinen Stall, da waren so 2 Ponyboxen. Mhm. Und ich gucke nur so rüber, weil da irgendwie gegenüber waren die kleinen, ich glaube, Schäfchen oder so. Es ging also gar nicht um das Thema Pferd, aber dann gucke ich so da rein und sehe, dass in einer Box ein Schaukelpferd steht. Also in der Ponybox. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ach das, also mit einem Halfter, mit einem echten Pferdehalfter stand dieses Schaukelpferd in der Box. Dann habe ich gesagt, ach, was ist das denn hier, ne, als Deko? Und dann sagte der Bauer, nee, das ist das Projekt von meiner kleinen Tochter. Die wünscht sich ein Pony Und wir haben jetzt gesagt, dass du hast jetzt hier dieses Schaukelpferd und wenn du uns zeigst, dass du dich darum kümmern kannst, wenn du das morgens fütterst, also zu essen bringst und abends fütterst und wenn du das rausnimmst und ne, mit dem, also wie so ein Tamagotchi halt, weißt du, aber aus Holz. Wenn du uns zeigst, dass du das machst und dass das nicht nach 4 Tagen schon vorbei ist, die Leidenschaft, dann können wir drüber sprechen, ein echtes Tier anzuschaffen. Und das, muss ich sagen, hat mich total gerührt. Das fand ich irgendwie ganz niedlich.
Und weißt du, an welchem Tag, also Experimenttag X, sich das befunden hat?
Nee.
Das würde mich jetzt mal interessieren.
Nee, aber ich glaube, er hat gesagt, das läuft gut, das macht sie jetzt schon seit einigen Wochen.
Seit einigen Jahren. Ja. Bringt sie morgens und abends dem Schaukelpferd der Hafer. Seit einigen Wochen, das finde ich aber lang. Wahnsinn.
Ja, das finde ich auch lang. Und das ist natürlich auch gut, ne? Mal zu gucken, ob das nur eine Laune ist deines Kindes oder ob es wirklich unbedingt will. Mein Vater hat das damals auch gemacht mit mir. Ich wollte ja auch unbedingt mit 5 Jahren ein Pony, also ein Pferd haben. Mhm. Unbedingt. Das war mein größter, ach, mit 3 Jahren schon. Weil meine Kindergartenfreundin Eva, die hatten Pferde zu Hause und Ponys. Und das war mein Traum. Da so wollte ich auch leben. Wir hatten natürlich kein Pony im Garten und auch nicht in der Nähe. Ja, aber sie hatte das. Und die Eltern haben auch geritten und dann wurden da immer aus. Also ich fand, es war der Traum meines Lebens, den Eva da gelebt hat. Und ich wollte nur eins, ich wollte auch reiten. Mhm. Und mit 7 Jahren durfte man bei uns erst anfangen mit Voltigieren. Vorher ging das nicht. Keine Chance, auf ein Pferd zu kommen bei uns am Reitstall. Und dann musste man 1 Jahr lang dieses Kunstturnen auf dem Pferd machen. Weißt du, Voltigieren, nicht nur eine Rolle rückwärts am Boden, sondern auf dem Pferd dann stehen, ne? Also Füße, also stehend auf dem Pferd, Arme rechts und links und dann irgendwelche Übungen da machen und so. Also fast wie so auf dem Schwebebalken, aber auf einem galoppierenden Pferd. Mhm. Das ist Voltigieren. Und da ich ja so ungelenkig bin und turnen nicht konnte, war es mir ein Graus. Ja, aber ich habe es gemacht, weil nur wenn du voltigiert hast 1 Jahr, durftest du danach in die Reitschule. Mhm. Und dann bin ich in die Reitschule gegangen danach und habe Reitunterricht bekommen, was ich mega fand und hatte natürlich die ganze Zeit diesen Traum vom eigenen Pferd. Und ich war so 6, 7 Jahre alt und hat mein Vater gesagt, wenn du jetzt sparst, immer wenn du Geburtstag hast und wenn Weihnachten ist, wenn du jetzt sparst, bis du 12 Jahre alt bist und du willst dann immer noch ein Pferd, dann gucken wir, dass du eins bekommst. Ah. Bin aber beim Vater aufgewachsen, der alleinerziehend war, habe ich ja schon mal erzählt. Ich war viel alleine und so und war dann immer am Reitstall. Das war auch irgendwie gut für meinen Vater, weil dann war soziale Kontrolle. Und dann habe ich wirklich von 6 oder 7 Jahren an, habe ich Geld gespart für meinen großen Traum. Und bis 12, das waren ja 6 Jahre. Und ich habe diesen Traum nicht losgelassen. Ich habe immer, wenn ich was bekommen habe, irgendwie von der Oma mal zugesteckt bekommen habe, ich habe alles in meine Pferdespardose getan. Und dann habe ich immer versucht zu arbeiten und habe dann gefragt bei den Nachbarn, ob ich irgendwie was helfen kann. Und dann habe ich irgendwelche so Lappen, weil sie auch noch große Lappen gekauft und habe die in kleine Putztücher geschnitten und bin dann in der Nachbarschaft rum, so Haustürgeschäft, ob das jemand kaufen will.
Hab dann ob jemand die Putzlappen
kaufen möchte. Ich dachte, damit kann man ein Geschäft machen. Wenn man den großen Lappen in viele kleine teilt, dann könnte man.
Judith, geh doch mal damit zur Höhle der Löwen.
Ja, das ist eine gute Geschäftsidee. Ich bin sicher, der Dümmel steigt ein.
Wenn nicht da, wo dann?
Ja. Und also ich habe das dann durchgezogen und habe dann tatsächlich, als ich 12 Jahre alt war, da war ja dann noch Kommunion und so, da kriegt man dann etwas mehr Geld geschenkt, also zumindest in einer katholischen Ecke, wo ich aufgewachsen bin. Und dann hatte ich glaube, am Ende so 2000 Mark zusammengespart. Mhm. Ja, weil es natürlich schon auch so war, dass die in meiner Familie, die haben dann schon gesehen, boah, ey, das ist, ne, die, seit 6 Jahren macht die das. Mhm. Jeder Cent geht in diese Spardose. Und dann habe ich auch mal, ne, zum Geburtstag dann vielleicht mal, weißt du, 20 Mark bekommen oder für deine Pferdesteckdose. Also, nicht Steckdose, Spardose. Und dann hatte ich das zusammen, das Geld. Und dann reichte das aber natürlich nicht, um ein Pferd zu kaufen, was schon richtig ausgebildet ist. Das war schon eigentlich eher so doppelt so teuer und dann auch noch irgendwie eher so im Anfängerbereich junges Pferd. Aber in der Zeitung stand eine Anzeige, dass für, ich glaube, 2500 Mark oder so war ein Pferd zu verkaufen bei irgendeinem Bauern. So 100 Kilometer entfernt von uns. Schon in der Neuen Westfälischen oder im Westfälischen Volksblatt, weiß ich nicht mehr, im Kleinanzeigen. Ich habe dann immer die Kleinanzeigen gescannt, ne, ob irgendjemand ein Pferd abzugeben hat. Und dann bin ich dahin mit meinem Vater, der gar keine Ahnung hatte und halt dieses Kind, was immer nur reiten wollte und ein Pferd wollte. Und dann sind wir dahin und dann stand da halt eine 3-jährige Stute. Die stand in der Anzeige, dass sie angeritten ist. Mhm. Als der Bauer ihr den Sattel auflegte, dachte ich, okay, das ist das erste Mal, dass das Pferd einen Sattel auf dem Rücken hat. Die hat auch den Huf nicht gegeben, du konntest nicht Huf kratzen, nichts, die war überhaupt noch gar nicht domestiziert. So, und dann machte er den Sattel drauf, was schon das erste Theater war. Und dann sind wir da auf so ein Feld und Bauer hat mich draufgesetzt. Und das erste, was war, Pferd ist durchgegangen. Und raste wie bescheuert im rasenden Galopp immer außen am Zaun entlang auf diesem Feld. Jetzt war es aber so, dass ich dachte, das ist ja jetzt meine Chance, ne? Dieses Pferd, so günstig, du kommst ja, jetzt diese Chance musst du wahrnehmen. Sonst musst du nochmal 6 Jahre sparen, um die doppelte Menge zusammen zu haben. Also habe ich immer, wenn das Pferd an meinem Vater vorbeilief, der da mit dem Bauern stand, rübergerufen, super Papa ist voll schnell. Dass er denkt, ich probiere die Geschwindigkeit des Pferdes aus, weil der hat es hier überhaupt nicht ausgekannt. Und dann haben wir das wirklich gekauft, dieses Pferd.
Ach krass.
Mit dem, also mein Vater hat dann die letzten, ich glaube, es fehlte dann irgendwie noch ein bisschen was, also 800 Mark oder so. Gina. Mhm. Gina. Und er hat es dann wirklich gekauft, weil er auch gesagt hat, und jetzt kommen wir wieder zum Ursprung des Gespräches zurück, du hast jetzt 6 Jahre lang diesen Traum so verfolgt, du hast alles dafür gegeben. Du hast nicht losgelassen. Ne? Mhm. Du hast die ganze Zeit auf diesen einen Tag und er hat es einfach wahrgenommen, wie wichtig mir das ist und hat es dann so unterstützt, dass er den Rest dazu getan hat. Und dann kam das Untier. Dann kam das Untier zu uns nach Hause mit dem Ergebnis, weil wie gesagt, ich war ja auch, weißt du, so ein bisschen Reitstunden gehabt und so. Da kannst du ja nicht wirklich reiten, wenn du da in so Ponystunden immer nur in der Abteilung hinterher juckelst. Und dann dieses junge Pferd, also ich hatte glaube ich nach 2 Wochen schon das Schlüsselbein gebrochen, weil ich in hohen Bogen runtergeknallt bin und gegen die Holzbande und dann war hier alles kaputt und stand irgendwie so auseinander. Und wir brauchten dann auch wirklich Unterstützung von einem Profi, der das erstmal richtig einreiten musste, das Pferd. Aber die Stute hat mich begleitet, bis ich 19 war, bis ich angefangen habe zu studieren. Dann musste ich sie verkaufen, weil das Geld nicht gereicht hat für eine Wohnung in Münster, wo ich studiert habe und das Pferd. Und also schweren Herzens, großes Drama in meinem Leben, ganz, ganz fürchterlich, weil ich natürlich mit dem kleinen Untier, mit Gina, die wirklich Zeit ihres Lebens sehr schwierig blieb, so war. Ne? Mhm. Aber ich will damit sagen, dass es vielleicht keine schlechte Idee ist, zu gucken, wie groß ist die Motivation wirklich? Mhm, was ist jemand bereit zu tun? Ja. Ist er bereit, mit seinem Steckenpferd ein paar Runden zu drehen? Ist er bereit, ein Schaukelpferd in eine Box zu stellen und das ein paar Wochen lang zu füttern? Ist er bereit, Geld zu sparen über Jahre? Und ich finde, wenn man dann sieht, dass da so viel Leidenschaft ist, gerade bei einem Kind, dann kann man es auch unterstützen, guten Gewissens. Und weil so eine Anschaffung ist natürlich teuer. Ein Pferd ist einfach ein sehr, sehr teures Hobby.
Und hast du Gina je wieder gesehen?
Nein.
Oh. Meinst du, sie lebt noch?
Und das ist, nein, auf keinen Fall.
Zu alt.
Sie ist 86 geboren.
Oh, sehr alt.
Ja, nein, keine Chance. Also ein großes Pferd, die werden dann vielleicht so 20, 25, können auch mal 30 werden. Aber eigentlich sagt man wie bei Hunden, je größer das Tier, desto kürzer die Lebensdauer, wie so eine Dogge. Ne? Da sagt man ja auch immer so 9 Jahre. Und ein kleiner Mischling, der kann auch locker 16, 17, 18 werden. Und so ein bisschen so ist es bei Pferden auch. Also Ponys werden echt älter, die schaffen auch 40 Jahre, aber so ein großes Pferd, nee.
Du bist ein kleiner Mischling wirklich, für mich.
Ja, also das ist wirklich eines der ganz traurigen Themen für mich gewesen, das wieder loslassen zu müssen.
Ja, verstehe
ich. Diesen Traum, den ich mir da erfüllt habe. Aber so ist es, da muss man dann eben auch durch, ne?
Ja, aber krass, dass du das geschafft hast und dass dein Papa, das finde ich auch krass, weil ich finde, manchmal stellt man Kinder ruhig und sagt so, guck mal, wir machen das jetzt, wenn du das 6 Jahre lang jetzt noch machst, dann gucken wir nochmal und nach 6 Jahren sagt man, nee, also das passt jetzt irgendwie nicht ins Lebenskonzept, dass dein Papa sein Wort da gehalten hat, finde ich irgendwie auch ganz toll, obwohl er selber mit Pferden gar nichts anfangen konnte. Das finde ich
ja, aber gut,
auch
ich habe das natürlich auch, diese Flamme habe ich wachgehalten, ne?
Ja.
Also das war jeden Tag. Jede Woche war das ein Thema, wenn ich wieder meine 10 Pfennig in diese Spardose gesteckt habe. Papa, für mein Pferd. Und er hat sich gedacht, ach du Schande, die hat es nicht vergessen, die zieht's durch. Ja.
Judith, ich muss hart durchgreifen, denn wir hatten eigentlich gesagt, wir versuchen ganz viele Begriffe heute unterzubringen. Jetzt sind wir schon wieder bei einer halben Stunde und haben einen Begriff.
Ja, stimmt.
Wir kriegen Ärger. Ich sag's dir, wir werden rausgeworfen, wir werden gekündigt. Das wird die letzte Folge, wenn wir das jetzt nicht mehr. Ach du Schande. Hobbyhorsing.
Ja, aber weißt du was, dann reden wir einfach privat weiter. Also, ja, finde ich gut. Wir treffen uns immer freitags, es kann dann halt keiner zuhören. Aber wir reden trotzdem freitags weiter, weil es ist jetzt so lieb geworden bei mir. Ich möchte nicht mehr ohne.
Absolut. Aber bis dahin machen wir vielleicht nochmal mit einem Begriff weiter. Willst du nochmal deine drei präsentieren?
Ja, ich hätte auch schon eins, über das wir sprechen können,
super,
wenn du willst.
Gerne.
Aber du kannst aussuchen.
Nee,
komm, du suchst aus.
Nee, ich hasse doch Entscheidungen. Also, mach du das.
Hygge, heiraten und High-Intensity-Interval-Training.
Darüber willst
ich
du reden,
ich bin dafür,
oder?
Nee, überhaupt nicht. Wenn ich über irgendwas nicht reden will, dann über High-Intensity-Interval-Training. Wirklich. Das.
Okay, worüber willst du sprechen? Über Hygge.
Ist ja fürchterlich. Lass uns über Hygge sprechen, genau.
Ja.
Weißt du, was Hygge ist?
Ich glaube, es ist skandinavisch für gemütlich, oder? Und beschreibt so einen Einrichtungsstil.
Genau.
Ja.
Genau, also es ist wirklich eine Definition aus dem Oxford English Dictionary. Da steht Hygge auch drin, obwohl es ein skandinavisches Wort ist. Und es definiert eine Form der Gemütlichkeit, die ein Gefühl von Zufriedenheit und Wohlbefinden hervorruft und als bestimmende Eigenschaft dänischer Kultur angesehen wird.
Du bist für mich Hygge. Unser Podcast ist für mich Hygge.
Unser Podcast ist Hygge für dich?
Ja, mein Wohlfühl.
Oh, ist gemütlich. Ort, ja. Oh, Zufriedenheit. Oh, schön. Guck mal, und wir haben uns doch noch überlegt, wie könnten wir diesen Podcast nennen?
Wir hätten ihn Hygge
nennen können. Hygge nennen können.
Wobei ich zugeben muss, mir ist im Internet schon ganz oft, sind mir so Memes oder so begegnet, wo Leute geschrieben haben, oder wo man zum Beispiel jetzt als Beispiel so eine Kissenhülle, wo so eine Stickerei drauf war, so wie du es mal auf einem Dekokissen gestickt hast, und dann war da so drauf gestrickt, ich scheiß auf Hygge, weil es so viele Leute gibt, die diesen Begriff so ätzend finden und so nervig. Deswegen weiß ich nicht, ob wir damit nicht auch viele Leute verschreckt hätten, weil es hat ja auch, nee, kitschig stimmt gar nicht, aber ich weiß auch nicht, aber ich habe wirklich... Ich bin schon oft darauf gestoßen und kann mich selber auch nicht ganz freisprechen davon, dass man bei dem Begriff so ein bisschen so eine Allergie im Gaumenbereich bekommt.
Ehrlich?
Ja.
Das habe ich bei Hygge gar nicht. Ich glaube wirklich, weil es ein skandinavisches Wort ist. Ich finde irgendwie grundsätzlich ganz vieles, was aus Skandinavien kommt, erstmal gut.
Wirklich? Ja.
Das ist so die Schublade, das ist irgendwie cool, das ist sinnvoll, das ist gut. Und daher kommt Hygge und deswegen finde ich das auch gut.
Mhm.
Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, das zum Beispiel auf ein Kissen zu sticken.
Als Wort?
Also nach der Eule könnte ich mir vorstellen, dass ich ein Kissen mache, wo in Großbuchstaben Hygge draufsteht.
In einer bestimmten Farbvariante oder egal?
Ja, so eine gemütliche Farbe. Vielleicht so ein schönes Pistaziengrün, kombiniert mit Rosa oder so.
Toll.
Ich glaube, da gibt es sogar Stickvorlagen.
Denk dran, dass es bei dir in der Sonne dann wahrscheinlich nach einer Weile so ein Kotzgelb wird oder sowas durch Sonneneinstrahlung.
Ja. Ja, aber dann passt das auch zu den kotzlilanen Kissen, die da schon gestickt vor mir liegen. Wir sprachen ja schon drüber in diesem Podcast. Aber ich wollte zu Hygge noch mal ein bisschen was sagen, weil wir sollen ja hier die Begriffe auch ein bisschen definieren, ne? Und auch darüber sprechen, woher das kommt. Also wir haben jetzt gelernt, es wird als bestimmende Eigenschaft dänischer Kultur angesehen. Ich habe aber in der Beschäftigung mit diesem Begriff gelernt, dass es eigentlich seinen Ursprung in Norwegen hat. Ja, wo es Wohlbefinden bedeutet. Aber dass der Trend und das Lebensgefühl durch Dänemark geprägt ist. Und es bezieht sich nicht nur auf einen Einrichtungsstil, was ich immer dachte, ursprünglich, sondern tatsächlich, wie du schon gesagt hast, auf ein Gefühl. Also das heißt, ein Fußballspiel kann Hygge sein oder dieser Podcast kann Hygge sein. Weil alles, was Wohlbefinden auslöst, was Zufriedenheit auslöst, was so in Richtung geht, den Moment genießen und Negatives hinter sich lassen.
Mm.
Das ist, also offenbar, in der dänischen Tradition Hygge.
Okay, das wusste ich auch nicht.
Ich dachte aber immer, es hat was mit Interior zu
genau,
tun, wenn das so irgendwie so ein cozy Zuhause ist mit Kerzen und Duft irgendwie Stäbchen. Aber das ist es nicht.
Ah, okay. Dann muss ich mein Leben nochmal überdenken, weil ich dachte das bis jetzt auch, dass es so beige Sofas mit grob gestickten Wolldecken und einer Dekoschale in Neongelb und einem schönen passenden Kerzenhalter. Das dachte ich auch, dass das so Hygge wäre. Ist es nicht, es ist mir ein Gefühl.
Neongelb ist für dich Hygge? Guck mal, das wäre mir,
so ein skandinavischer Einrichtungsstil. Ich sehe das öfter in letzter Zeit, dass da so Neon-Elemente eingearbeitet sind. Und das ist dann so dieser Stil. Und genau, nee, ich dachte, also das Neon-Ding, das wäre der Tupfer obendrauf. Ich glaube, hauptsächlich habe ich so beige, warme Farben. Viel mit Wolle wird gearbeitet, viel mit grobem Strick. So, viele Kissen, flauschige Teppiche. Schimmel an den Wänden, alles, was sich so weich anfühlt.
Wenn du, also du warst ja schon bei mir, ne, auf der kleinen Farm. Mhm. Findest du die Hüge?
Witzigerweise habe ich genau darüber nachgedacht, als wir vor ein, zwei Sätzen habe ich gedacht, warte mal, ist dein Haus eigentlich Hüge gewesen? Aber dass ich darüber nachgedacht habe, war nicht, weil ich dachte, ist dein Haus gemütlich, sondern ich habe das wirklich mit einem ganz bestimmten Einrichtungsstil bis jetzt verbunden. Und dann... Ich kann dir nämlich gleichzeitig zuhören und über etwas nachdenken, weil in meinem Kopf war da eine richtige Unterhaltung. Da war in meinem Kopf, warte mal, ich war ja mal bei Judith. Ist es bei Judith Hügge? Und dann bin ich so dein Haus durchgegangen und dachte, ja, aber es ist auch industrial schick oder wie man das nennt, ne? Durch diese so schwarzen Eisenelemente oder wie die Dinger heißen, Metall, ne? Also so
ja,
dieses.
Ja, genau, so Raumtrenner, ne? Mit Glas und schwarzem Metall.
Ja, genau. Und die Lampen, also die würde ich eher so industrial schick einordnen.
Ja, es sind so schwarze Stalllampen,
genau.
Ne? So große Industrielampen.
Und dann
bin
ich in meinem Kopf nicht zu einem Fazit gekommen, aber jetzt, wo du mich aufgeklärt hast, dass es bei Hügge gar nicht um so ein. Weil ich finde aber schon auch mit Sofa und Wolldecken, das ist ja auch was man bei dir wiederfindet. Und im Kopf bin ich nicht zu einem Fazit gekommen, aber wenn es um Gefühl geht, dann würde ich bei dir sagen, auf jeden Fall ja. Weil ich finde das, was das dein Zuhause ja ausmacht, und das finde ich so das Tolle. Manchmal habe ich echt das Gefühl, du lebst so wie so ein Urlaubstraum, dass du ja auch, du hast den Stall da, du hast diesen Garten mit dieser Außenbeleuchtung, du hast diese riesigen Bäume, du kannst auf der Veranda sitzen unter den Bäumen, du kannst oben in deinen kotzfarbenen Dekokissen sitzen und in die Baumwipfel gucken. Wenn das Pferd bei dir ist oder die Pferde bei dir sind, dann wie hat es da, also alles ist bei dir Gemütlichkeit. Wir saßen ja schon zusammen bei dir im Stroh und dein Kater Jack hat mir sein Poloch ins Gesicht gedrückt. Es ist irgendwie überall, als würde man Ferien auf dem Bauernhof, finde ich, klingt zu rustikal. Ja, Farm, finde ich, so ist schon, so wie du es ja auch sagst, der bessere Begriff dafür, finde ich. Es ist bei dir wie Ferien auf der kleinen Farm und irgendwie ist einfach alles gemütlich in schick, in schön irgendwie. In Architectural Digest kommt vorbei und macht noch eine Home Story.
Oh, wie süß. Das finde ich schön, weil ich finde es bei mir auch so gemütlich. Und das zeigt, wie gut wir zusammenpassen, dass du es bei mir nämlich auch gemütlich findest.
Ja.
Und was das Gegenteil für mich, ne? Also ich habe ja auch bei mir so einen Holzboden und dann habe ich so graue Teppiche und so ein filziges Sofa mit so ganz vielen Kissen, Samt und ein bisschen so cognacfarbenes Leder und einen Kamin, den ich sehr gerne anmache und Kerzen und so. Ich finde das total schön und deshalb ist für mich der Gegenbegriff von Hüge, also was Wohnen angeht und ein Gefühl, wenn ich in einen Raum komme, wenn jemand zum Beispiel so einen Boden hat mit so Fliesen, so kalt und dann keine Vorhänge und dann steht da so ein schwarzes Ledersofa mit so einem Chromgestell.
Oh
weißt
Gott,
was ich meine?
Chrom, ja.
Ja, es gibt doch auch diesen Einrichtungsstil. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn man den hat. Aber ich persönlich fühle mich dann da immer so ganz unwohl.
Ja.
Wenn das auch so einen leichten Hall auch in dem Raum dann hat. Ja. Durch diese Fliesen und da irgendwie keine so Stoffe und nichts Warmes ist und irgendwie keine Kerze zu sehen ist oder so. Dann fühle ich mich irgendwie, also ich mag dann nicht so gerne sein in diesem Raum. Hast du das auch? Dass das so einen Einfluss hat auf dein Gefühl von Wohlbefinden, wie es um dich herum eingerichtet ist?
Absolut, auf jeden Fall. Und ich möchte da auch mal die große Frage in den Raum stellen, wer zum Teufel nochmal kam auf die Idee, in Wohnungen, so dass Mieter, die nur vorübergehend vielleicht in dieser Wohnung sind, nichts daran ändern können, im kompletten Wohnraum Fliesen zu machen? Ich verstehe das nicht. Ich suche im Moment keine neue Wohnung, aber vor ein paar Jahren stand ein Wohnungswechsel an und ich konnte das gar nicht glauben, wie viele Wohnungen es gab, die so fleischfarbene Fliesen im kompletten Wohnbereich ausgelegt hatten.
Ja.
Das verstehe ich nicht. Da fühle ich mich, als wäre ich bei so einem, wie nennt man die? In der Metzgerei. Das ist für mich. Ja. Oder in einem OP-Saal oder so. Oder ein Bad. Als wäre die ganze Wohnung ein Bad und jemand kommt zu mir nach Hause zum Essen. Ich sage herzlich willkommen im Wohnzimmer und die Person denkt, dass ich sie da abduschen möchte. Dieses Fliesen im Wohnraum. Ich weiß, dass es in Mittelmeerländern oder überhaupt in so Ländern, in denen es vorwiegend sehr warm ist, dass das da ganz normal ist. Und das kann ich auch verstehen, weil es irgendwie temperaturmäßig was viel Angenehmeres hat, auf Fliesen zu sein, als einen warmen Teppich noch unter sich zu haben, so einen flauschigen Teppich, wenn draußen durchschnittlich 38 Grad sind. Das kann ich total nachvollziehen. Aber Deutschland, ist nicht die Jahresdurchschnittstemperatur 38 Grad. In 10 Jahren wahrscheinlich schon, im Moment nicht. Und da, finde ich, haben Fliesen nichts im Wohnraum verloren. Mein Statement.
Ja, ich sehe das genauso, aber wahrscheinlich würden die Leute, die Fliesen haben, sagen, das ist unglaublich praktisch. Die haben dann vielleicht Kinder oder Haustiere oder so und du kannst natürlich schön drüber wischen. Mhm. Versaust dir irgendwie den Teppich nicht und so. Aber zum Beispiel ist für mich das Wort praktisch bei Mode und Einrichtungsstil.
Exakt.
Hat überhaupt keine Relevanz für mich. Also gar nicht. Ja, also ich möchte nichts Praktisches. Ich möchte etwas, was irgendwie schön ist und was genau das auslöst bei mir, dieses Gefühl von Wohlgefühl. Ja. Und weil ich da auch so empfindlich bin. Und manchmal ist es sogar so, wenn ich durch eine Straße gehe, und man kann ja mal so rechts im Winter vor allen Dingen, es ist ja mal, wenn es draußen dunkel ist und drinnen ist Licht an, dann siehst du ja immer, wie Menschen eingerichtet sind. Ne? Weil deren Wohnzimmer ist dann so hell.
Ja.
Ich liebe das
ich auch.
Und dann gehe ich durch die Straßen, also vor allen Dingen Weihnachten, wenn man auch so diese Deko dann sehen kann bei denen, und gucke mir das immer an. Ja. Und dann stelle ich mir immer vor, wie ist wohl, wenn man sieht so einen kleinen Ausschnitt durchs Fenster, so eine Wand vielleicht und ein Bild, vielleicht sieht man so ein Möbelstück, die Lichtstimmung sieht man. Dann frage ich mich immer, wie sind die wohl eingerichtet?
Mhm.
Und dann stelle ich mir die ganze Wohnung vor und überlege so, auch so die Details, sind da vielleicht jetzt Bilder am Kühlschrank, ne?
Mhm.
Oder was haben die vielleicht für ein Badezimmer, und träume mich dann immer irgendwie so in diese Räume. Und wenn dann plötzlich mein Blick auf ein Fenster fällt, wo so eine, gibt's ja immer noch, ne, so Neonröhren,
oh ja,
so flackern. Meine Oma hatte das auch in der Küche. Da war so eine Neonröhre, ja, die immer so leicht geflackert hat, wo immer dann irgendwie so eine Fliege dann dran flog und dann so zzzzt, wurde die so gegrillt, weißt du, wie so im Stall. Und dann denke ich immer, und dann ist es oft auch so ganz kahle Wände, so schneeweiße Wände, und dann siehst du dieses flackernde Neonlicht und dann stelle ich mir vor, da sind bestimmt auch Fliesen am Boden, die man dann aber nicht sehen kann von unten von der Straße. Und dann würde ich am liebsten klingeln und sagen, wollen wir mal was an der Lichtstimmung ändern? Ja, ehrlich, wollen wir nicht mal einen Dimmer einbauen? So, weil ich immer denke, vielleicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das gemütlich finden kann.
Ich verstehe es auch
nicht. Und dann frage ich mich, vielleicht sind das Menschen, die das auch ungemütlich finden, die aber nicht wissen, wie sie es ändern können.
Das glaube ich nicht, muss ich leider sagen.
Oder meinst du, es gibt Leute, die das einfach gar nicht stört?
Leider,
dass sie so in einem, einem vollgefliesten, mit Neonlicht leuchteten Raum sitzen, ohne Bilder an den Wänden. Das muss doch jeder ungemütlich finden.
Nee, ich fürchte leider, dass es ganz viele Menschen gibt, denen macht das gar nichts aus. Die finden, genau wie du sagst, sie finden das praktisch und sagen, ich brauche Licht, damit ich sehen kann, wo der Fliesentisch, Fliesentisch steht, damit ich mir nicht, ich mir nicht die Füße stoße, den kleinen Zeh, dafür brauche ich Licht, und das kann ruhig die Leuchtstoffröhre sein, die auch im Discounter hängt. Ich glaube, dass es wirklich ganz viele Leute gibt. Ich muss zum Beispiel auch sagen, was so Mode angeht, da ist es bei mir, also grundsätzlich geht es mir da auch so, wie du das beschrieben hast, aber es gibt so viele Tage, wo ich denke, heute ist mein Stil gemütlich, und dann ziehe ich mir eine gemütliche Hose an, und klar, ich suche mir dann eine aus, wo ich finde, dass die Farbe schön ist und der Schnitt schön ist, aber wenn man mich jetzt fragen würde, würdest du damit auf der Fashion Week die Modelparade anführen, würde ich sagen, eher nicht. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es praktisch ist dann. Ich würde trotzdem schon darauf achten, dass es noch schön aussieht, aber da steht dann die Gemütlichkeit zum Beispiel im Vordergrund und jetzt nicht, dass es für jemanden gut aussieht. Und ich glaube einfach, dass es super viele Leute gibt, die sagen, in der Wohnung muss es hell sein, damit ich Tag und Nacht voneinander unterscheiden kann. Wie das Licht am Ende ist, das ist mir scheißegal. Ich glaube schon. Mir geht es bei Wohnung zum Beispiel auch nicht so. Das ist ein Riesenfokus für mich, wie ich wohne, wie ich mich einrichte, wie das Licht ist. Ich habe zum Beispiel in fast keinem Raum, also doch, sie sind, glaube ich, vorhanden, Deckenleuchten, aber ich nutze sie so gut wie nicht, weil ich ganz, ganz viele Lichtquellen habe. Stichwort indirektes Licht, weil ich das so wichtig finde und das so viel, also Wohnung und Einrichtung und Möbel und überhaupt, das ist zum Beispiel für mich ein Riesending. Viel, viel mehr als jetzt Kleidung und Mode zum Beispiel. Und da gucke ich auch immer, gefällt es mir noch oder passe ich was an? Passt das Bild noch? Passt die Farbe zu dem Regal? Und wenn da was Neues hinkommt, dann freue ich mich immer total. Mein Freund kriegt die Krise, wenn ich wieder anfange, unsere Einrichtung umzustellen, weil ich liebe das, dann irgendwie zu überlegen, okay, da wäre eigentlich ein Schrank praktisch. Und dann geht's los. Dann gucke ich mir alle von also nicht Einrichtungshäuser, sondern, ja, wie nennt man das dann, Möbeldesigner oder wie auch immer, wo ich weiß, die stellen schöne Sachen her. Kann ich dann gucken, was haben die, was passt dazu? Ja, leider müssen wir den Esstisch jetzt wieder austauschen, weil der passt nicht dazu. Oh, da gehe ich total drin auf, weil da geht's mir so wie dir. Da will ich mich einfach wohlfühlen und da soll's schön sein. Aber ja, genau, nochmal, ich glaube, es gibt super viele Leute, die da einfach keinen, das ist nicht deren Priorität und denen ist das dann herzlich egal, dass die unter einer Neonleuchtstoffröhre leben.
Ja, wahrscheinlich ist das eine Zuschreibung von mir, dass ich immer denke, ach Gott, die wären bestimmt viel glücklicher, wenn ich einfach nur die Glühbirne austauschen dürfte. Wirklich, ich denke das dann. Aber du hast möglicher...
Ja, wollen wir eine Fernsehsendung also machen?
Können wir mal kurz machen.
Ja, genau. Wir gehen durch die Straßen und wir gucken dann, wo ist das Licht nicht so gut? Wo kann man die an der Deckenlampe noch mal ein bisschen dran arbeiten? Wo das finde ich ganz schlimm, Judith. Da krieg ich die Krise. Da möchte ich klingeln. Wenn Leute Möbelstücke vor Fenster stellen, zum Beispiel gibt's eine Kommode...
Das?
Ja, das gibt's. Zum Beispiel eine Kommode, die dann noch so 40 Zentimeter oben rausragt und die steht dann vorm Fenster. Und ich sehe von der Straße diese Papprückwand und denke mir, das ist doch Feng Shui-mäßig. Schreit doch da alles in einem. Nein, das machen wir nicht. Oder zum Beispiel ein Schrank, der ist dann aber, die sind dann vielleicht umgezogen, falls irgendjemand sagt, der muss das machen, weil das finanziell nicht anders drin ist. Gott bewahre, da möchte ich mir kein Urteil drüber bilden. Aber manche Leute ziehen doch zum Beispiel um und haben dann einen Schrank. Das ist halt dann der Schrank, den sie haben. Und der geht im Schlafzimmer dann halt nur an diese eine Wand. Wenn der an der Wand steht, ragt er aber 10 Zentimeter über das Fenster und dann, ja gut, da machen wir das jetzt halt so. Und ich sehe das von außen. Ich laufe da dran vorbei und sehe 10 Zentimeter Schrank beim Fenster und denke mir, der Feng Shui-Gott, der stürzt sich gerade ein Ikea-Gebäude runter, wenn der das sieht. Also da ist es bei mir so, dass ich denke, das kann man doch nicht wirklich, da kann man doch nicht leben und glücklich werden.
Das ist mir noch nie so aufgefallen.
Wirklich nicht.
Möbel vor Fenster stellen.
Ist das dein Ernst? Aber Judith, ich meine jetzt nicht, dass da zum Beispiel ein Fenster ist und darunter steht ein Bett, sondern dass die das Möbelstück so hinstellen, dass das in das Fenster reinragt. Echt? Das ist dir noch nie aufgefallen?
Ich glaube, ich bin so fixiert auf das Licht und auf die Decken. Also ich wirklich.
Die Motte unter den Moderatoren.
Genau, ich bin die Motte unter den Spannern.
Ja,
weil
genau.
Letztlich
sind
wir Spanner.
Du bist eine Spannermotte.
Ja, wir gucken nämlich bei anderen Leuten in die Wohnung und überlegen uns dann irgendwas. Das ist ja eigentlich, das ist ja übergriffig.
Es ist total übergriffig. Deswegen, aber nee, ich finde, das Übergriffige ist eigentlich, die Übergriffigkeit beginnt in dem Moment, wo man klingelt. Und das machen wir beide ja nicht. Dafür haben wir noch alle beisammen, dass wir das nicht tun. Aber ich finde.
Ich war jetzt kurz davor. Ja. Ich finde das Fernsehformat eine gute Idee.
Die müssen ja dann so eine Bestätigung unterschreiben, dass man das senden darf. Und ich finde, dann kann man ja fragen, ist das denn okay? Und wenn nicht, dann lassen wir das natürlich. Dann sagen wir das gar nicht erst. Dann sagen wir, nee, sieht super aus. Wir wollten uns die Leuchtstoffröhre nochmal vom Namen angucken, um uns zu notieren, wie das Modell heißt, weil das wäre für uns privat auch interessant. Und dann gehen wir wieder. Dann macht das Team die Tür wieder zu und dann sind wir wieder weg. Da, übergriffig wollen wir gar nicht sein.
Weißt du, was es auch gibt, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich an meine Oma auch denken musste, mit der Neonröhre. Diese Neonröhren sind ganz oft kombiniert mit diesen Klebebändern.
Da habe ich sofort dran gedacht.
Wo die Stubenfliegen dran hängen bleiben. Und also können wir darüber mal bitte sprechen, wie grausam das ist, dass eine Fliege kleben bleibt und dann verreckt. Ich weiß nicht, die verhungern, die verdursten, ich weiß es nicht. Aber sie kleben dann da dran. Und bei meiner Oma, keiner hat sich darüber Gedanken gemacht. Die hängen da. Da waren, weiß ich nicht, 60, 70 Leichen hingen da immer an diesem Klebeband. Und ich habe mir damals auch keine Gedanken darüber gemacht. Und heute, also ich habe jetzt wirklich, ich würde jetzt nicht auf eine Fliege draufhauen, weil die mich nicht stören. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, man darf keiner Fliege was zu Leide tun, auf keinen Fall da jetzt draufhauen. Aber mir geht es um den Prozess, dass sie da so elendig verrecken. Und das dann Teil des Zimmers ist.
Ja,
und
Teil
dieser Energie, die in dem Zimmer, das ist... Also ist das doch schrecklich, oder nicht?
So diese Klebestreifen sind der Leichenwagen der Tierwelt.
Ekelhaft.
Ich finde die auch krass. Bei meinem Opa hingen die auch. Und ich finde, jetzt mal das Tierschutzrechtliche mal außen vor gelassen, womit du natürlich auch absolut recht hast. Ich finde es auch irgendwie ekelhaft am Tisch zu sitzen, eine Suppe zu essen und auf diesen Streifen zu gucken, an dem diese ganzen Fliegen hängen und drei davon zappeln vielleicht noch.
Mhm.
Ja, verstehe ich auch
nicht. Das ist
nicht
Hygge. Das ist das Gegenteil von Hygge.
Nicht Hygge.
Nein.
Das ist wirklich so gar nicht Hygge. Nee.
Okay, wir haben es definiert, was Hygge ist, was Hygge für uns ist, und wir haben definiert, was Hygge für uns auf keinen Fall ist. Und das sind Fliegen an dem Klebestreifen.
So.
Ja. Und ich glaube, damit haben wir diesen Begriff allumfassend bearbeitet. Was würdest du sagen?
Ein für alle Mal. Der Meinung bin ich auch. Es hinterlässt mich aber auch betroffen, weil mir mit dem Blick auf die Uhr mal wieder klar wird, dass wir nur zwei Begriffe geschafft haben.
Ehrlich?
Weil wir sind schon.
Aber das kommt mir ganz gelegen, weil ich will immer noch nicht über High-Intensity-Intervall-Training sprechen.
Aber vielleicht hättest du endlich von deinem Hanfkonsum hier den Hörern und Hörerinnen erzählen können. Aber das müssen wir dann wohl vertagen. Wenn wir bei D wie Drogen hatten wir schon, F wie Fahndung hatten wir auch schon, K wie Kriminalität. Bei K wie Kriminalität kannst du nochmal von deinem ausschweifenden Drogenkonsum erzählen.
Aber weißt du, manchmal gibt es ja so eine Art Bonus-Track bei Alben, ne? Und ich habe das Gefühl, je erfolgreicher das Album, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bonus-Track dranhängt. Soll man nicht noch 5 Minuten dranhängen und über Hanf sprechen?
Du, ich sag einfach sofort ja, weil ich in den letzten 2 Folgen, in der letzten und in dieser gemerkt habe, ich habe ein großes Entscheidungsproblem und ich möchte das jetzt lösen, indem ich einfach mal in nächster Zukunft versuche, mich ganz schnell zu entscheiden, ohne darüber nachzudenken, was davon besser wäre und was Vor- und Nachteile hat. Sage ich einfach irgendwas? Ich hätte auch Nein sagen können, aber zu deinem Glück ist es ja geworden. Lass uns 5 Minuten über Hanf sprechen.
Ja, was hast du denn da auf deinem Zettel stehen? Ich finde es interessant.
Da sind so Sachen, ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist, aber das ist die trockenen Fakten zu Hanf sind erstmal, dass es eine der ältesten und wertvollsten Kulturpflanzen ist. Ist einfach so, es steht hier, dann ist es auch so, wenn die Redaktion das so sagt. Wurde 1990 aber vom Markt verdrängt und geriet dann in den 1930er Jahren in Verruf, weil, klar, sich daraus Drogen herstellen lassen. Das, was ich an Hanf, ehrlich gesagt, das Allerkrasseste finde, und dafür brauchte ich nicht mal dieses tolle, von der Redaktion zusammengestellte Papier, Cannabis-Legalisierung in Deutschland 2024 und zum ersten Mal jetzt zu lesen, wie sind eigentlich die Regularien, und die lauten: Erwachsene dürfen zum Zwecke des Eigenkonsums an ihrem Wohnsitz oder an ihrem gewöhnlichen Aufenthalt bis zu 3 Cannabispflanzen anbauen, gilt für volljährige Personen, und bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich führen und 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum besitzen, was vorher alles strengstens verboten war, und das finde ich einfach Wahnsinn. Also ich glaube, es liegt daran, dass ich in meiner Jugend, ich weiß nicht warum, lag es daran, dass ich auf einem musischen Gymnasium war. Auf jeden Fall war das Thema Cannabis und Hanf wirklich ein sehr omnipräsentes Thema. Vor allem die Jungs aus meiner Schule oder aus meinen Jahrgangsstufen, die haben das wirklich bis zum geht nicht mehr konsumiert. Und ohne dass ich jemals aktive Hanfkonsumentin war, hat mich das irgendwie immer so begleitet, als ich hatte immer Menschen um mich rum, die es irgendwie konsumiert haben. Und das ist jetzt gar nicht so ein journalistisch wertvoll aufgearbeiteter Kommentar. Und man könnte das sicherlich intellektueller ausdrücken, aber dass wir mittlerweile eine teilweise Legalisierung von Cannabis haben, finde ich, Achtung, krass. Einfach nur krass.
Krass. Ja, ich glaube, dass das total sinnvoll ist in der Schmerztherapie. Ne?
Ja.
Daher kommt ja, glaube ich, auch die Idee, ne, dass es auch legalisiert wurde. Aber ich mache jetzt hier mal ein Outing. Ich habe noch nie Cannabis konsumiert.
Ich glaube, ein Outing wäre eher gewesen, wenn du gesagt hättest, du baust dir 3-mal am Tag, buffst du dir einen Johnny durch.
Nee, ich glaube, beides ist ein Outing, weil man gibt ja was von sich preis, ne, wozu man sich vielleicht noch nicht so geäußert hat. Also in meiner Jugend war es auch so, dass alle um mich herum haben gekifft und haben auch teilweise stärkere Drogen genommen. Wirklich alle. Aber ich habe das nie gemacht. Und ich war damit auch so ein bisschen so ein Außenseiter.
Mhm.
Also ich war integriert in die ganzen Klicken und so. Es ist nicht, dass ich irgendwie auf dem Schulhof alleine gestanden hätte, aber ich habe nicht mitgemacht bei dem Konsum. Weil erstens habe ich nicht geraucht und musste immer husten. Also ich habe es einmal probiert, da musste ich husten. Und dann habe ich auch immer gedacht, nee, ich will das nicht. Ich hatte immer so eine Angst, davor, dass ich damit nicht umgehen kann.
Ja.
Dass ich mich nicht getraut habe, das ist eigentlich der Grund. Weil ich so jemand bin, ich bin so ein Genießerchen. Ja, also wenn ich was toll finde, dann will ich das mit Haut und Haaren und immer und ganz viel von allem. Und zum Beispiel bei Süßigkeiten. Ich kann nicht aufhören und weiß auch nicht, in welchem Shaolin-Kloster man das lernt, nur 3 Chips zu essen und nicht die ganze Tüte. Ich esse die ganze Tüte leer. Und wenn ich ein Nutella-Glas habe, dann löffel ich das leer. Also ich bin so ein bisschen maßlos, ne, wenn mir was gut gefällt und habe mich dann nicht so gut im Griff. Und ich hatte immer Angst, dass ich das nicht in den Griff bekomme, wenn ich damit einmal anfange, weil das dann vielleicht gut ist oder schön ist und ich das dann öfter machen will. Und ich wusste eben, fürs Gehirn ist es irgendwie auch nicht gut für die Entwicklung des Gehirns, wenn du jung bist und da mitmachst. Und ich habe auch tatsächlich einige Freunde aus dieser Zeit, also es gibt wirklich Todesfälle in meinem Bekanntenkreis, die mit Drogen zu tun haben. Eine Freundin war Beifahrerin bei jemandem, der Drogen konsumiert hatte und von Baum tot, kleines Kind hinterlassen, also dramatisch. Und einer, der aus dem bekannten Freundeskreis ist dann nachher an der Nadel gehangen, also Heroin, und ist dann also gestorben, also goldener Schuss, wie auch immer, tot. Und es gibt auch einige, die einfach nicht mehr rausgekommen sind, ne? Die einfach ständig gekifft haben, sich irgendwie nur noch zugelötet haben, ja, und einfach nichts mehr auf die Reihe gekriegt haben. Also ihre Ausbildung nicht geschafft haben, den Job nicht geschafft haben, weil sie nur noch irgendwie bekifft in der Ecke gelegen haben und ihnen auch einfach alles scheißegal war. Mhm. Was ja eine Gefahr ist bei dieser Droge, finde ich, ne? Dass du so entspannt und bist, dass dir einfach Sachen, die vielleicht auch wichtig sind im Leben, dann nicht mehr die Priorität haben, die sie brauchen. Und davor, vor all dem, hatte ich irgendwie so Angst. Dazu kommt dann dieses, dass ich ein Problem habe, wenn Menschen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, sich, oder in einer anderen Folge, glaube ich, dass sie sich, wenn sie sich verändern, weißt du, wenn die Persönlichkeit sich plötzlich verändert, weil sie was eingenommen haben, Alkohol oder Drogen oder was auch immer, ich kann damit nicht umgehen.
Verstehe ich.
Ich bin selber so klar und so, ich brauche ein Gegenüber, was ich irgendwie einschätzen kann und finde das dann komisch. Und all das hat irgendwie dazu geführt, dass ich es nicht ausprobiert habe.
Ja, verstehe ich total.
Aber ich bin damit damals schon irgendwie, eigentlich war ich damit der totale Nerd, dass ich es nicht mache. Und ich glaube, wenn ich es jetzt hier so sage, in meinem Alter von fast 49 Jahren, dann werden sicherlich da einige sagen, oh, die hat ja noch nie das probiert, wie uncool. Ja, oder wie kann man? Aber ich stehe dazu, ich habe das noch nicht gemacht, aus den genannten Gründen. Und ich will nicht ausschließen, dass ich es nicht irgendwann mal vielleicht probiere, vielleicht auch als
zusammen.
Schmerztherapie mit dir zusammen. Ja, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe mich im Griff oder wie auch immer, aber im Moment denke ich immer, wenn man irgendwie die Finger nicht von dem Nutella-Glas lassen kann, dann sollte man damit vielleicht nicht anfangen. Also,
finde ich eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung, wie lange so eine durchschnittliche Hanfpflanze braucht, um gut zu gedeihen. Deswegen würde ich einfach mal ganz mutig sagen, pass auf, Judith, ich fange mal an, eine Hanfpflanze anzubauen. Und bis die groß und schön ist, so dass man daraus was herstellen könnte, können wir uns dann nochmal überlegen, ob wir das zusammen machen.
Okay.
Ich sag dir jetzt schon,
überlegen,
ich hab keinen,
hast du ja gesagt,
keinen,
ne?
Grünen Daumen, ich krieg das
überlegen.
Eh nicht hin. Bei mir sterben alle Pflanzen. Ja. Also mach dir da keine Illusion.
Ich sag mal so, ich könnte jetzt anbieten, dass ich es anbaue.
Dann
für
wird's
uns,
auf jeden Fall was.
Es könnte sein, dass es dann was wird.
Oh, das finde
ich
so toll. Ich
werde drüber nachdenken.
Wenn ich das nächste Mal bei dir auf der kleinen Farm bin und das Gewächshaus aufmache und denke so, ach, das ist der Duft meiner Jugend.
Ich überleg's mir.
Freu ich
weißt
mich
du, vielleicht
drauf.
Sorgt dieser Podcast noch dazu, dass ich von jemandem, der noch nie gekifft hat, plötzlich zu einer Plantagenbesitzerin werde. Aber wie viele Pflanzen waren nochmal für den Eigenbedarf zugelassen? 3?
Ich glaube 3.
Wenn du bei mir einziehst, 6, ne?
Genau, wenn deine Wohnung, wenn deine Farm mein ständiger Wohnsitz ist.
Genau, dann kommt dein Mann noch mit dazu. Kann das Kind auch schon 3 Pflanzen anbauen?
Volljährig. Muss man leider sein.
Ach so.
Aber
nee,
wir bringen einfach noch wir bringen den Achim aus der Nachbarschaft einfach noch mit.
Ich glaube, der Achim aus der Nachbarschaft hat eigene Pflanzen. Es riecht jedenfalls im Sommer immer so.
So, also. Judith, wir sehen uns erstmal nächsten Freitag wieder, wenn wir uns dann durch mindestens einen Begriff des Buchstaben I orgeln. Ich freue mich sehr darauf.
Es hat mir großen Spaß gemacht. Und wenn es unseren Zuschauern auch Spaß gemacht hat, freuen wir uns wie immer über Kommentare.
So, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Barbori und Rakas, ein Podcast von SWR3, exklusiv produziert für die ARD Audiothek.
Hosts Ariana Barbori und Judith Rakers.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barbori-und-rakers@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen, Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR 3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Hi, wir sind Nils
und Felix und wir sind die Hosts vom Podcast Fanta 4. Forever Baby?
Darin geht's, na klar, um die da.
Wir sind zusammen, oh, wir bleiben schon. MFG, mit freundlichen Grüßen.
Die Fantastischen Vier. Wir begleiten die Jungs schon lange, haben sie oft zum Interview getroffen und jetzt für diesen Podcast wieder viele Stunden mit ihnen gesprochen.
Als wir wirklich berühmt wurden, dachte ich immer, man muss anders sein als bisher in meinem Leben und ich muss da irgendwas erfüllen und so. Und dann, also wenn ich mich da selber sehe, jetzt denke ich, Alter, was du für ein Honk warst.
Wie kam es dazu, dass diese vier Jungs zusammengefunden haben?
Und wie schaffen sie es, seit 35 Jahren immer noch erfolgreich zusammen zu sein?
Die Fantastischen Vier. 6 Teile über die Band, die so viel mehr als die da ist.
Checkt den Podcast
in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Fanta 4. Forever, Baby?